Ich grüße Sie wieder zu dieser Vorlesung und weil nächsten Mittwoch bereits vorlesungsfrei ist und ich das vielleicht am Schluss vergesse zu sagen, wünsche ich Ihnen schon schöne Ferien und fürs neue Jahr, was Sie sich selber wünschen. Haben Sie zu der Thematik der letzten Vorlesung Fragen noch oder Nachbemerkungen? Nein? Ich bin sehr froh, dass Sie jetzt nicht sagen, dass niemand was sagt, weil ich mich heute in einer wirklichen absurden Situation befinde, quasi performativen Widerspruch bin. Nämlich, ich werde Ihnen heute etwas vortragen, was eigentlich den Zweck der ganzen Vorlesung irgendwie beinhaltet. Dass Philosophie, interkulturell orientierte Philosophie besonders, aber eigentlich überhaupt, vorwiegend im Austausch, im Dialog oder Polylog existiert, glaube ich, weltweit muss man das so sagen. Und dann ist mir lieber, Sie sagen nichts, also Sie lassen mich monologisieren, das ist der Widerspruch. Aber trotzdem bin ich irgendwie froh, dass Sie mich das lassen und will mich auch konzentrieren, dass meinerseits nicht zu viel Abschweifung geschieht, weil ich heute wirklich fertig werden muss mit diesem Punkt. Also da kann ich nicht auf nächste Woche sozusagen verlängern. Ich habe letztes Mal über dieses Verhältnis zwischen Kulturen begonnen zu reden, insbesondere natürlich mit Hinblick auf die Philosophie und bin beim ersten Punkt von dreien eigentlich stecken geblieben. Ich habe nur den Punkt der Einschätzung anderer Kulturen als unterlegen oder inferior, das heißt die Einschätzung der eigenen Kultur als Superiorität oder Exklusivität skizziert letztes Mal mit diesen Beispielen von den Räubern des Theologen aus Lissabon im 17. Jahrhundert zunächst einmal. Aber immer wieder natürlich, das findet auch immer wieder theoretischen Ausdruck, diese Sache, dass die eigene Kultur sozusagen allen anderen überlegen ist, denen man begegnet oder mit denen man zu tun hat. Ich will das nicht weiter wiederholen, nur das eine noch, also was ich da auch zitiert habe, in Bezug auf die Auseinandersetzung mit afrikanischer Philosophie, wo einer der Forscher dieser Sache einer afrikanischen Philosophietradition eben sagt, es ist die größte Leistung unserer Intelligenz, unserer überlegenen Intelligenz, so drückte sich Tempels aus, zeigen zu können, dass die anderen sozusagen eigentlich so denken wie wir, aber es nicht wissen. Also ich kürze jetzt dieses Zitat ab. Und wenn Sie sich mit diesem Thema näher befassen wollen, kann ich Ihnen wirklich empfehlen, nur nicht da jetzt auf das, was ich vortrage, sich zu verlassen, sondern vielleicht den Text nachzulesen. Der ist auch ganz gut formuliert, finde ich. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Also der erste war, das Verhältnis der eigenen zur fremden Kultur wird so charakterisiert, dass die eigene sozusagen als exklusiv gültig angesetzt wird. Ein zweites, und ich glaube, es sind nur drei mögliche Dinge, die irgendwie idealtypisch immer wieder auftreten. Ein zweites wäre, dass man sagt, alle Kulturen sind gleich, Egalität. Also Exklusivität, zweitens egalitär. Und das dritte, damit ich es gleich ankündige, wäre komplementär. Also ich bin dann jetzt bei dem Punkt. Egalitär, das drängt sich auf. Ich habe Ihnen diesen Pater Vieira letzte Woche zitiert, auch mit seiner Auffassung, dass die portugiesische Kultur eigentlich zur Weltordnung berufen sei von der Vorsehung. Und er hatte einen Zeitgenossen in Peru damals, in Lima, ein Spanier natürlich, kein Portugiese, und der hat mit den gleichen Quellen wie der Portugiese nachgewiesen, dass die Vorsehung die spanische Krone für die Weltordnung prädestiniert hat. Also jeder König sozusagen hat einen Konkurrenten, und wenn der eine König die richtigen Räuber aussendet dann in die ganze Welt, dann muss er damit rechnen, dass ein anderer König das auch tut und viele Könige diesen Anspruch jeweils erheben, exklusiv zu sein. Das ist eine sozusagen praxisbedingte Egalität, die sich herstellt, aber nicht nur in der Praxis, sondern in der Theoriegeschichte finden wir diesen Gedanken, dass alle Kulturen gleichgültig und gleichwertig seien, relativ früh, nämlich so ab dem 18. Jahrhundert, besonders in der deutschen Diskussion mit Herder, mit Johann Gottfried Herder, der das immer wieder betont hat in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, die Kulturen sind, und er verwendet bereits den Plural, Kulturen, also er spricht nicht mehr von der Kultur der Menschen, sondern er verwendet schon den Plural, das ist auch in der deutschen Sprache damals ganz neu, die Kulturen sind gleichrangig, man dürfe nicht die Leistungen einer Kultur mit den Maßstäben einer anderen Kultur messen. Seine Beispiele, Herders Beispiele, waren vorwiegend die Kunstgeschichte betreffend. Also man dürfe nicht das ist ein Beispiel, das er sehr ausführt, die ägyptische Kunst mit den Maßstäben der griechischen Kunst messen. Das scheint ja auch zunächst einmal unproblematisch zu sein. Es ist dann nur halt, wenn man es generalisiert, eine starke Aussage, weil dann nicht nur ästhetische Normen oder literarische und dergleichen Werke der Menschen, sondern alles, was diese Gesellschaften hervorgebracht haben, keinen universellen Maßstab mehr zulässt. Irgendwie hat man da nicht das beste Gefühl dabei, weil so etwas wie sagen wir universell geltende Rechte oder Wahrheitsansprüche, Gültigkeitsansprüche irgendwelcher Art wären nicht mehr einzufordern. In unserer Zeit, also schon im 20. Jahrhundert oder Beginn dieses Jahrhunderts, hat ein Werk, in dieser eine Veröffentlichung oder mehrere Veröffentlichungen eines US-amerikanischen Autors, Huntington, das recht gut vorgeführt. Der Aufsatz Huntingtons und dann ja auch das Buch mit dem Titel The Clash of Civilizations entspricht genau dem oder geht davon aus. Da liegen natürlich einige auch Diskurse zwischen Herder und Huntington, das ist selbstverständlich. Aber Huntington setzt das zunächst einmal voraus. Die Zivilisationen, Englisch, oder Kulturen auf Deutsch, wie wir sagen, sind nicht aneinander zu messen. Und wenn es so ist, dass er konstatieren muss, was Huntington getan hat, in der heutigen Gesellschaft sind die, oder in der heutigen Weltgesellschaft, nicht in bestimmten Gesellschaften, aber in der global gesehenen Menschheit, sind die kulturellen Differenzen die eigentlich konfliktträchtigen und nicht mehr so wie das 19. und Teil des 20. Jahrhunderts das gesehen haben, etwa soziale Klassenkämpfe und dergleichen, sondern diese kulturellen Differenzen. Und die sind nicht auszuräumen, diese Differenzen, durch etwa einen Universalismus, sondern das ist Fakt für Huntington. Das sind einfach Differenzen zwischen diesen Kulturen und es ist nur die Frage, wie man damit umgeht, also wie man diese Konflikte, diese Clashes of Civilization sozusagen handelt. Und da empfiehlt Huntington dem Westen, to promote greater cooperation and unity without its own civilization. Also man müsse sich bewusst sein, dass diese Kulturgrenzen immer gegeben, nicht zu übersehen sind. Und da hat man da nur Erfolg, wenn eine größere Einheit innerhalb der eigenen Zivilisation gegeben ist. Und dann natürlich auch, indem man Konflikte innerhalb der anderen Kulturen oder Zivilisationen, sagen wir, ausbaut oder fördert. Die Konflikte innerhalb derer, die mit einem selbst sozusagen konkurrieren. Das heißt, das ist das Bild von Festungen, was er da insgesamt entwirft. Festungen, die unversöhnlich gegeneinander stehen und deren einzige Chance darin besteht, sozusagen den eigenen Bestand zu schützen und das Fremde nicht hereinzulassen. Nun haben Festungen jeder Art stets zwei Problemzonen. Die eine ist der äußere und das andere ist der innere Feind. Also jede Festung, jede Beschreibung einer Belagerung und so weiter hat diese beiden Stories. Es geht einmal gegen zum Beispiel Wien 1683, da geht es nicht nur gegen die Türken, die da rund um Wien aufgestellt sind, sondern es ist auch die innere Einheit das ständige Problem. Also innerhalb der Festung muss eine vollständige Einheitlichkeit aufgebaut werden. Es gibt viele Dinge, die seit dem 11. September 2001 ins Werk gesetzt worden sind, in den USA, aber auch in Europa, auch hinsichtlich der Reduzierung von Individualrechten, die bis dahin sozusagen Reisefreiheit und ähnliche Dinge wurden beeinträchtigt oder Überwachungssysteme wurden ausgebaut, die 10, 15 Jahre vorher niemand in den Mund zu nehmen hätte gewagt, aber dann wurde die Festung sozusagen nach innen und nach außen wieder neu errichtet. Scheint Huntington recht zu geben, solche Phänomene. Was steht dahinter, wenn wir das zum Beispiel auch auf die Philosophie umlegen? Ich möchte da an Spengler erinnern. Oswald Spengler, der während des Ersten Weltkriegs sein Hauptwerk veröffentlicht hat, und ich glaube, ich habe es schon genannt letztes Mal oder irgendwann, unter dem Titel Der Untergang des Abendlandes. Und ich gehe jetzt auf dieses Werk auch nicht im Detail ein, sondern nur auf seine Grundperspektive Spenglers. Also Spengler schreibt da sozusagen eine Naturgeschichte, Naturkulturgeschichte der Menschheit, indem er acht identifizierbare Kulturen, die übrigens auch Huntington ganz ähnlich und gleich in ihrer Benennung wieder aufgreift, acht solche Einheiten schildert und daraus resultiert dann, oder dem liegt zugrunde das Bild, dass die Geschichte der Menschheit nicht die Geschichte eines Kontinuums etwa sei, etwa eines Kontinuums der Entwicklung von Produktionsformen oder von Wissensformen, wie es im Marxismus oder auch im Positivismus gesehen wurde im 19. Jahrhundert. Nicht, die Geschichte der Menschheit ist nicht eine Geschichte eines Kontinuums, sondern es ist die Abfolge verschiedener Continua im Plural, die in sich kontinuierlich sind und gewisse gesetzt und die eben Spengler Kulturen nennt und Huntington nennt sie auch wieder Civilization oder Kulturen, das The Clash of Civilizations. Und diese Continua sind in sich kontinuierlich in einer Entwicklung, bei Spengler wie eine organische Entwicklung wird das geschildert. Sie treten unabhängig voneinander auf, haben ihre Lebenszeit und ihre Lebensform und sind in allem sozusagen gegenseitig nicht austauschbar. Das ist wirklich eine Egalitätsthese in Bezug auf Kulturen. So hat Herder das etwa nicht noch so gesehen, aber bei Spengler ist das ganz eindeutig. Ich gebe Ihnen ein einziges Zitat aus dem Untergang des Abendlandes. Da sagt Spengler: Die Erscheinung anderer Kulturen redet eine andere Sprache. Für andere Menschen gibt es andere Wahrheiten. Das ist jetzt ungekürzt und ohne Beifügung von mir zitiert. Das sagt er so hintereinander. Die Erscheinung anderer Kulturen redet eine andere Sprache. Da könnte man ja noch vermuten, na gut, die einen sprechen Chinesisch, die anderen Deutsch und so weiter. Das sind linguistische Unterschiede und die sind wichtig und entscheidend, aber auch nicht ausschließlich. Aber das sagt dann, für andere Menschen gibt es andere Wahrheiten. Und der nächste Satz, für den Denker sind sie alle gültig oder keine. Also sie sind alle gültig oder keine, sie sind gleichgültig, die Wahrheiten der verschiedenen Kulturen. Ende des Zitats. Also es waren nur diese drei Sätze, waren darüber Kommentar. Also diese Spenglerschen Kulturen sind wie bei Huntington 8 Fälle, verhalten sich wie Pflanzen, sie sind ortsgebunden, wachsen, sie bringen Blüte und Frucht hervor, sie welken und sterben. Sie sind vor allem ortsgebunden. Das ist auch bei Huntington ganz deutlich. Die Kulturen sind regional. Sie sind nicht irgendwie diffus auf der ganzen Welt, sondern regional. Bei Spengler gibt es dann weiter die Vorstellung, dass die Vegetationszeit, um eben in der Pflanzenbenennungssprache zu bleiben, die Vegetationszeit einer jeden menschenmöglichen Kultur, die wir bisher in der Geschichte der Menschheit kennen, etwa gleich lang ist, und zwar etwa 1000 Jahre. Also nach 1000 Jahren ist es vorbei. Das Abendland, das ja dem Buch den Titel gegeben hat, hatte die Sterbephase so um 1800 herum. Das ist also zur Zeit, wo Spengler das beschreibt, schon längst gestorben. Das ist schon tot. Was von dem Abendland geblieben ist, zu der Zeit, wo Spengler sein Buch schreibt, ist dessen Zivilisation. Also nach dem Ende einer Kultur, in der Spenglerschen Sichtweise, gibt es möglicherweise eine Phase der Zivilisation. Da geschieht nichts Neues mehr in dieser zivilisatorischen Phase, immer nach Spengler. Es ist nicht mehr eine schöpferische Phase, sondern nur noch eine Phase der Ausbreitung in organisatorischer und in materieller Hinsicht. Also der Produktion von Dingen und bei der abendländischen Kultur oder Zivilisation ist da eben der erste Fall für Spengler gesetzt gewesen, dass das global tatsächlich weltumspannend die Zivilisation ist. Was bei früheren Zivilisationen, wie er sie sieht, nicht der Fall war. Etwa hat sich die ägyptische Zivilisation zwar sehr lange erhalten, eine besonders lange Sterbephase oder fossile Phase gehabt, die ägyptische Kultur in ihrer Zivilisation, aber sie war örtlich regional begrenzt. Beim Abendland ist das nicht mehr der Fall. Sondern das Abendland hat eine weltumspannende Zivilisation entwickelt, und auch davon geht Huntington aus. Und in dieser Zivilisationsphase, die nun global ist, ist das immer mit den regionalen, noch weiter existierenden Kulturen konfrontiert. Sieht man die Sache so, wie etwa Huntington und Spengler das sehen, das Verhältnis von Kulturen, sie sind egalitär zueinander, sie haben alle gewisse Ähnlichkeiten und sind auch nicht die eine wertvoller als die andere oder so, dann schreibt Emma Hohlenstein einmal, ist durchaus die Gefahr eines globalen Kulturapartheitssystems gegeben, sein Ausdruck. und Interkulturalität wäre in einer derartigen Sichtweise eigentlich gar nicht denkbar. Es ist ein illusorisches Unterfangen, sondern jede Sicht auch auf andere Kulturen müsste immer nur auf Gültigkeit eigentlich nur im eigenen Bereich beanspruchen können. Dialoge oder Argumentationen über solche Kulturgrenzen hinweg, strikt gedacht bei einer egalitären Theorie, sind unmöglich. Es würde zwar so etwas möglich sein wie eine weltweite Situation von multikulturellen Gesellschaften, das wäre schon möglich. Aber diese Multikulturen, die dann, sagen wir auch lokal, auf engem Raum miteinander existieren könnten, hätten wiederum das alte Problem jeder Festung, dass sie nämlich in sich geschlossen sein wollen müssen, quasi aus Selbsterhaltung heraus. Das ist ein Punkt, den ich nur nebenbei sage, aber ich halte ihn eigentlich für ziemlich wichtig. Hat auch zu heftigen Kontroversen geführt. Ich erinnere nur an eine dieser Kontroversen. Susan Moller-Okin, was auch für sie persönlich eine tragische Folgen hatte. Susan Moller-Okin hat Ende der 90er Jahre ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Is Multiculturalism Bad for Women? Und das war eine rhetorische Frage. Also Moller-Okin hat gefunden, Multiculturalism is bad for women. Is bad for women deswegen, weil Multiculturalism, Multikulturalität, diese Egalitätsherangehensweise an Kulturen ja auch bedeutet, dass die immer so bleiben sollen, wie sie sind. Und dann hat eben Moller-Okin nachgefragt, wie sind sie denn in der Regel, die traditionellen Kulturen, eben bad for women, unter anderem. Aber es ist nicht nur dieses, nur ist das halt ein besonders interessanter und auch kontroverser Punkt gewesen, deswegen wollte ich ihn erinnern. Es ist für Mitglieder jeder qualitativen oder quantitativen Minderheit dieses ein Problem, das dann, wenn man es so egalitär sieht, nur multikulturell sieht, dass dann ein Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen die Gefahr des Verlusts der Identität der eigenen mit sich
zieht. Bitte den Namen an die Tafel schreiben von der Dame.
Moller-Okin, Susan. Ja, das ist unfair, dass ich den Huntington und den Spengler schon wieder kenne.
Das ist so bekannt, man weiß es schon.
Wie?
Man weiß es eben schon.
Den Huntington.
Nein, Moller-Okin.
Arbeiten Sie, ja gut.
Das war ein Spaß.
Ja, ich habe gesagt, es war für Sie persönlich, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es ist nicht, damit schließe ich diese Skizze über egalitäre Vorstellungen ab. Es ist überraschenderweise, oder mich jedenfalls hat das überrascht, nicht nur für Kulturen ist diese Egalität immer wieder behauptet worden, sondern zum Beispiel auch für Rassen. Und das wäre ja nicht besonders aufregend, wenn jemand sozusagen gegen Rassismus oder gegen Rassentheorien argumentiert. Aber wenn jemand für Rassentheorie argumentiert und dann eine Egalitätsthese vertritt, dann ist das doch überraschend, finde ich. Und das tut zum Beispiel Ludwig Ferdinand Clauss. Ludwig Ferdinand Clauss war in den 1930er Jahren einer der bekanntesten deutschen Autoren, und das ist ja die Hochzeit der deutschen Rassenlehre oder Rassentheorie, aber auch des Rassismus, wie auch in der Literatur, nicht nur in der Praxis und in der in der politischen Realität und in der Gesetzgebung etc., sondern auch in der Literatur. Da war Klaus einer der bekanntesten einschlägigen deutschen Autoren und der sagt ganz explizit, es gibt keine Hierarchie zwischen den Rassen. Das hat mich wirklich überrascht. Das Buch hatte, ich weiß nicht wie viele Auflagen, das Buch von Klaus und hieß schlicht, hat einen sehr schönen, sehr kurzen Titel, Rasse und Seele. Nur die drei Wörter. Es ist übrigens im selben Jahr erschienen wie ein anderes philosophisches Werk, das auch drei Wörter im Titel hat, Sein und Zeit. Und Heidegger und Klaus waren beide Schüler von Husserl, waren beide Phänomenologen, haben beide sich bei Husserl habilitiert. Und Klaus hat, das ist die erste Auflage, das ist er heutzutage im Rückblick so quasi, mutet einen das sehr absurd an, oder man glaubt es nicht auf den ersten Blick, Klaus hat die erste Auflage noch Husserl gewidmet. Dann später nicht mehr. Ich zitiere aus Rasse und Seele. Jede Rasse stellt in sich selbst einen Höchstwert dar. Jede Rasse trägt ihre Wertordnung und ihren Wertmaßstab in sich selbst und darf nicht mit dem Maßstab irgendeiner anderen Rasse gemessen werden. Klaus war einer der bedeutendsten oder der einflussreichsten nationalsozialistischen Rassentheoretiker. Aber das erwartet man eigentlich nicht wirklich bei so einem. Ja? Dann lasse ich einen Satz aus und dann fährt er fort. Über den Wert einer Menschenrasse objektiv zu entscheiden, vermöchte ja nur der Mensch, der über den Rassen stünde. Den aber gibt es nicht. Denn Menschsein heißt rassisch bedingt sein, also das ist seine Überzeugung. Nicht? Es gibt keinen überrassischen Mensch und nur ein solcher könnte es sein. Jetzt noch einmal zu seinem Titel zurück, Rasse und Seele. Jede Rasse hat eine bestimmte, das war seine These, plädiert dafür, die Rassenlehre auf eine phänomenologische Grundlage zu stellen und beklagt sich auch darüber, dass nicht alle Phänomenologen, seine Kollegen damals, das so ernst nehmen, wie man es nehmen müsste. Und diese phänomenologische Zugangsweise zu dieser Sache bestünde darin, nach Klaus, sich in die Rassenseele einer anderen oder überhaupt möglichst mehrerer Rassen einzufühlen und sie so zu verstehen. Also das könne man. Oder er behauptet, er hätte das gemacht bei der arabischen Rasse. Jetzt sagt er dann, dass das im praktischen Leben oft nicht beachtet werde. Das sagt er auch damals schon einsichtigerweise in den 1920, Ende 1927 ist das Buch erschienen. Im praktischen Leben wird das nicht immer beachtet, sagt Klaus damals. Dass nämlich keine Rasse den Maßstab für eine andere darstellt, sondern da werden welche abgewertet und so weiter. Das ist aber ein großer Fehler. Man dürfe die anderen Rassen nicht mit den Augen der nordischen Rasse sehen und nach nordischer Wertordnung bewerten. Also da ist Klaus als Autor und offenbar auch biografisch bei ihm eher skeptisch gegen die arische Rassentheorie und so weiter, aber doch sagt er auch in diesem Zusammenhang, einige Rassen und deren Rassenseele finden ihre Vollendung nur dadurch, dass sie den anderen dienen. Also das kann ich Ihnen auch wörtlich vorlesen. Einige Rassen können ihr Bestes nur dann tun, wenn sie dienen können. Und zwar in der ihnen besonderen Weise des Dienens. Das ist auch wieder eine aufschlussreiche Passage, finde ich, was übrigens auch in der Frage nach Gleichheit und Ungleichheit der Geschlechter genau die gleiche Argumentation sich in etwas anderen Ausdrücken findet, immer wieder. Das ist eine sehr aufschlussreiche Ausdrucksweise, dass einige dieser angeblich so egalitär verstandenen Rassen, das sagt er ja wirklich explizit, ja doch zum Dienen geboren sind und andere zum Bedient werden. Denn wenn es Diener gibt, die Herren brauchen, um sich wirklich zu verwirklichen, dann muss es ja auch Herren geben, die Diener brauchen. Sonst wären die Diener eigentlich arm dran, weil sie sich gar nicht verwirklichen können. Also geht der Egalitarismus da in gewisser Weise doch in Richtung manchmal, und mit diesem Fall glaube ich ist es so, in Richtung auf eigentlich eine versteckte Komplementaritätsauffassung. Und somit käme ich zum dritten, also zur Exklusivität, Egalität, Komplementarität. Haben Sie zu diesen Egalitätsüberlegungen Fragen? Bitte.
Also im Grunde genommen, aus der, also geschichtlich zurück betrachtet, hat er einen sehr selbstironischen Punkt geschrieben, in Bezug auf seine eigene Rasse. Ich meine, der Kadavergehorsam und dieses sich
den Klaus.
Gehorsam,
ja.
Das Deutschen oder die arische Rasse, oder wie ich ihn jetzt bezeichne, eben in dieser Befehlsstruktur so gut funktioniert hat, ohne darüber nachzudenken, einfach um es zu tun,
ja,
ja. Man muss gehorchen.
Ja, das ist. Klaus ist, es gibt unterdessen, also ich habe das Buch vor langer Zeit einmal gelesen, aber unterdessen gibt es einige gute Studien auch über Ludwig Ferdinand Klaus, neuere, und das ist ein gewisser Widerspruch bei Klaus und auch bei anderen Rassentheoretikern. Bei ihm ist es auch biografisch eine ganz interessante, auch für die Theorie, sagen wir, ist seine Biografie auch nicht uninteressant, weil er ja den Anspruch gestellt hat, andere Rassen verstehen zu wollen. Das bedeutet auch ihn, oder es überhaupt erst beschreiben zu können, das bedeutet mit ihnen leben, sich in sie hineinleben, sozusagen. Ja? Und während des Krieges war das dann schon, ich glaube, 42 oder 41, wurde er dann aus der NSDAP ausgeschlossen und unehrenhaft in die Wehrmacht, an die Ostfront, glaube ich, versetzt oder so, weil ihm nachgewiesen wurde, eine jahrzehntelange Lebensgemeinschaft mit einer Jüdin. Und er hat zwar versucht zu argumentieren, dass das ja sein muss, also er muss ja auch mit jemand eng leben, der einer anderen Rasse angehört, sonst kann er gar nicht über Rassenseelen sprechen, hat ihm aber nichts genützt. Also das hat das Parteigericht damals nicht akzeptiert, diese methodologischen Anwendungen in der Lebenspraxis. Also da kommt man immer in irgendwelche Widersprüche, wenn man das dann beschreiben will. Spengler hat so etwas nicht parallel praktiziert, er hat nicht versucht, ägyptisch zu leben, um die Ägypter beschreiben zu können oder dergleichen. Aber ein Rassentheoretiker muss das eigentlich, irgendwie. Er muss in das andere hineingehen. Also ich komme zum dritten Punkt, oder es sind noch Fragen? Ja? Die Komplementarität. Das dritte mögliche Urteil über das Verhältnis des eigenen zum anderen könnte in der Behauptung liegen, dass die differenten Kulturen und Lebensformen sich nicht ausschließen, vielmehr einander ergänzen. Also so etwa wie nach Klaus auch die Rassen. Was den einen fehlt, das haben die anderen entwickelt und das können die einen, denen das fehlt, auch wieder schätzen, und dieses Verhältnis kann sogar gegenseitig sein oder allseitig. Eine Entwicklung bei der einen Seite führt zum möglichen Austausch mit der anderen. Etwas, was ich da im Text nicht erwähnt habe, den ich Ihnen dafür ins Netz gestellt habe, ist eine Erinnerung an Leibniz, das habe ich aber hier schon einmal gesagt, der so eine Theorie von der Komplementarität zweier Kulturen Ende des 17. Jahrhunderts, also ziemlich genau 1697 oder 99 war das, in seiner Novissima Sinica beschreibt, wo er sagt, die Kultur am äußersten östlichen Ende des Kontinents, nämlich die chinesische, ist derjenigen am westlichen Ende des Kontinents, also in Europa, komplementär. Die Chinesen haben weltweit für Leibniz damals die Priorität in Bezug auf ethische Vorstellungen und Staatstheorien und die westliche Welt in Bezug auf Mathematik, Astronomie und Metaphysik. Und Leibniz sagt dann in den Novissima Sinica, was daraus folgt. Er weiß nicht, warum das so ist. Er sagt, die Vorsehung hat wahrscheinlich das so eingerichtet. Aber er empfiehlt dann, dass wir, die Europäer, Mathematiker, Astronomen, was ja eh der Fall war, da beschreibt er ja nur die Realität damals, nach China schicken, Metaphysiker, Mathematiker, Astronomen nach China schicken. Der chinesische Kaiser studiert, der von dem er weiß, der damalige chinesische Kaiser studiert bereits europäische Mathematik und Astronomie. Das ist schon der Fall, aber die sollten auch Missionare bezüglich ethischer Theorien nach Europa schicken. Also wir sollten uns da gegenseitig komplementär sozusagen verhalten. Das habe ich da in dem Text nicht erwähnt, aber das ist so ein Beispiel. Im 20. Jahrhundert gibt es eine interessante Debatte in Bezug auf afrikanische Philosophie, die auch, diese Debatte hat auch so eine Komplementaritätsvorstellung entwickelt, und zwar ist das hauptsächlich das kann ich vielleicht da drunter schreiben, zur Komplementarität. Negritude hieß diese Bewegung. Woraus man schon sieht, dass das hauptsächlich französischsprachige Diskurse waren, die Negritude, und beginnend in den späten 1930er Jahren, kulminierend sozusagen in den 50er Jahren, kurz vor der politischen Entkolonialisierung der meisten afrikanischen Länder. Und einen ihrer Wortführer möchte ich nennen, das ist der Leopold Sédar Senghor. Ich schreibe Ihnen nur den letzten Namen auf. Senghor war dann auch der erste Präsident von Senegal. Ja, und ein großer Literat und ein bedeutender französischer Dichter. Senghor sagte immer wieder, oder zumindest fast so mit diesen Worten, dass die Raison Hélène, also die griechische Vernunft, oder auch die Raison Française, er hat auch Descartes immer wieder da einbezogen, rational sei. Die sei von einer abstandnehmenden, von einer distanzierenden Vernunft, einer Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt grundsätzlich getragen, einer Distanzvernunft, so nennt das auch. Während die Raison Nègre, er nennt das so, die Raison Nègre von einer Umarmungsvernunft geprägt sei, einer irgendwie Begegnungs- oder Umarmungsvernunft ist die wörtliche Übersetzung. Also das eine emotional, das letztere, und das erstere rationale Lebensführung bedeutet. Und nun sind diese beiden Dinge, die Emotionalität und die Rationalität, voneinander nicht zu trennen. In einem sozusagen entwickelten Menschen beides da. Aber in der hellenischen, in der griechischen oder verallgemeinert dann, ja natürlich tut man das immer bei solchen Sachen, in der europäischen Zivilisation gibt es nur diese Distanzvernunft, nur diese Rationalität, und in der afrikanischen nur die andere. Sie müssten einander ergänzen. Also sie sind komplementär zueinander, und wahres Menschsein wäre mit westlicher Rationalität und afrikanischer Emotionalität erst zu erreichen. Aber wenn man das so liest, da scheint keinerlei Raub, würde da keinerlei Raub mehr stattfinden, von der Art, wie ich es vergangene Woche skizziert habe. Alle würden gewinnen voneinander, was sie für sich jeweils allein nicht hätten. Aber er hat natürlich entschiedene Gegner gefunden. Diese ganze Negritude-Ideologie, wie man sie dann genannt hat, besonders in der Zeit der Entkolonialisierung, politischen Entkolonialisierung, in dieser Zeit hat die jüngere Intelligenz Afrikas das einfach nicht mehr akzeptiert, weil sie gesagt hat, das sind Zuschreibungen von Natur, wie naturgegebenen Eigenschaften, das ist nur eine andere Form von Rassismus und es hilft auch gar nichts. Wenn die Europäer nun zum Descartes dazu auch noch den Jazz verinnerlichen oder sonst irgendwie afrikanische Emotionalität sich aneignen über die Kunst und dergleichen, dann ist das lediglich ein neuer Raubzug und bringt andererseits nicht die Rationalität nach Afrika. Also diese Komplementaritätsvorstellung der Negritude, das ist allerdings jetzt auch eine sehr kurze Zusammenfassung und undifferenziert von mir. Diese solche Komplementaritätsvorstellungen müssen an der Realität gemessen werden. Das waren im Wesentlichen die Einwände gegen Seymour. Ich habe Ihnen da in dem Text einige Autoren auch genannt, die Kritik durchgeführt haben. Jetzt haben wir die Rassen, die möglicherweise komplementär sind, das habe ich mehr bei den Egalitären erwähnt, aber diese Kulturen könnten komplementär zueinander sein. Es kommt manchmal sogar die Auffassung vor, Religionen seien komplementär zueinander. Ganz ähnlich wie bei dem, was ich jetzt über die Negritude gesagt habe, findet sich etwa an einer interessanten Stelle, wie ich finde, die Ausführung eines christlichen Theologen, Wolfgang Krautz, aber ja, ich schreibe ihn auf. Das ist eigentlich eine Fußnote hier. Trotzdem, ich sage auch, an welcher Stelle das ist. Solche Diskurse, wie ich sie jetzt da skizziert habe, mit Egalität, Exklusivität, Komplementarität, finden sich theoriegeschichtlich immer wieder an Stellen, wo Gesellschaften stark interne Kämpfe ausfechten. Also in der Zeit des japanischen Bürgerkriegs, des langdauernden, vor der Tokugawa-Zeit oder in der Zeit der Kreuzzüge oder vor den Kreuzzügen, in der Zeit der Religionskriege in Europa im 16., 17. Jahrhundert und in der Zeit der Kreuzzüge ist ein Text datiert und in dem Zusammenhang findet sich das, was ich Ihnen jetzt dann vorlese. Ein Text nämlich von einem Scholastiker, einem französischen Scholastiker, dem Abelard, Peter Abelard, den Sie vielleicht kennen. Peter Abelard war nicht nur ein großer Liebhaber und Logiker, sondern auch ein Mensch, der sich mit den Fragen der Differenzen von Religionen auseinandergesetzt hat und er hat einen Text hinterlassen, Abelard, das Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen. Also da reden ein Christ, ein Jude und ein Philosoph, der Philosoph ist ein Stoiker, miteinander über die letzten Dinge des Lebens oder die letzten Fragen des Lebens. Und das wurde in Deutsch neu herausgegeben und dazu gibt es ein Nachwort von diesem Theologen Wolfgang Krautz und da schreibt Krautz, und das ist jetzt der Grund, warum ich die ganze Geschichte erzählt habe, Folgendes. Alle Menschen sind ebenso auf die religiösen Überlieferungen ihres Volkes oder Kulturkreises wie auf einen universalen interreligiösen Dialog angewiesen. Ja? Weil ihnen sonst wegen der historischen Zufälligkeit, Beschränktheit und Kürze ihrer Existenz wesentliche Offenbarungen der Menschheit zum Schaden ihrer eigenen sittlichen Entwicklung entgingen. Punkt. Ich gehe jetzt da nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwer akzeptiert, so von in irgendeiner Religion, ob die überzeugten Shintoisten, die überzeugten Buddhisten, Muslims, Juden, Christen, Hindu oder welche Religionen es gibt, ob die das wirklich, also die Theologen akzeptieren das, glaube ich, auch sehr selten, aber höchstens noch die Theologen, aber normalerweise wohl nicht die Gläubigen, dass sie angewiesen sind auf einen universalen interreligiösen Dialog, um überhaupt Religion, dass ein Christ angewiesen ist auf den interreligiösen Dialog mit Shintoismus, Hinduismus und ich weiß nicht was, weil ihm sonst Wesentliches entgeht. Dem stehen doch durchaus solche Sätze gegenüber, Exklusivitätssätze wie extra ecclesiam nulla sanus, extra außerhalb der Kirche kein Heil, ja, also in der Dogmatik. Aber Krauts argumentiert dafür und sagt, das haben die eigentlich immer schon gewusst. Der Peter Abelard zum Beispiel hat das gewusst, dass nur durch das Gespräch des Christen und Juden und des stoischen Philosophen oder einem Heiden überhaupt etwas zu erreichen ist. Dass man ein Gespräch haben muss, eine Komplementarität gegeben ist. Das wesentlich sozusagen plausiblere für die meisten Gläubigen irgendeiner Religion wird doch wohl sein, so vermute ich, dass von den anderen Glaubensüberzeugungen jedenfalls eine falsch sein müsse oder dass die eigene richtig sei. Aber trotzdem ist das ein interessanter Hinweis. Nur deswegen habe ich es auch jetzt zitiert. Selbst in solchen Diskursen wie theologischen Texten über sozusagen Universalreligion kommt diese Komplementarität Idee manchmal zum Ausdruck. Jetzt lasse ich diese Beispiele und schließe diesen Punkt ab, indem ich mich frage, wie ist das mit der Philosophie? Also, wenn Komplementarität gedacht wird, so wie bei Leibniz etwa, auf dem einen Gebiet gibt es die überlegene chinesische, auf dem anderen Gebiet die überlegene europäische Tradition, dann kann man sich die Frage ja auch genereller überlegen. Man könnte sich ja überlegen, wann immer Differenzen auftreten, von denen man weiß. Also zum Beispiel, wenn die Frage ist, was ist der Mensch? Was charakterisiert eigentlich den Menschen als Menschen? Dann könnte man drauf kommen, dass bestimmte, sagen wir, plausible Gemeinsamkeiten im Menschenbild in Europa sich nicht decken mit ebenfalls plausiblen Merkmalen oder Gemeinsamkeiten in der chinesischen Tradition oder in der indischen Tradition. Und daraus könnten auch Konflikte der Theorie folgen. Also der Mensch, jetzt sage ich auch nur etwas sehr Schlagwortartiges, ohne fast so holzschnittmäßig, der ideale Mensch, der sich verwirklicht in der modernen europäischen Philosophie, ist das Individuum, das Subjekt. Und um das Subjekt wird auch viel, darüber wurde viel nachgedacht und auch geschrieben, was das Subjekt ist und das Individuum. Es hat auch immer Zweifler gegeben, ob dieses Subjekt so wirklich der Mensch an sich ist, der wir sind. Zum Beispiel ein solcher Zweifler war Sigmund Freud mit seiner berühmten Aussage, wie heißt das, der Satz eigentlich? Heißt er, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus oder heißt er, der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Ich glaube, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Und das ist ja ein betrüblicher Satz. Also der führt ja ziemlich weit. Wer ist denn dann Herr in meinem eigenen Haus? Also hat immer Zweifler gegeben an diesem Subjekt, auch okzidentale Zweifler. Marx war ein anderer Zweifel gekommen, was diese Individualität und Subjektivität betrifft. Aber doch kann man sagen, der Mensch, der europäische Mensch der Neuzeit, mit allen Implikationen, was dann zum Beispiel Menschenrechte betrifft, ist primär das Subjekt oder das Individuum. Die Individualrechte sind die ersten, an die wir denken, bei Menschenrechten und nicht Kollektive. Und da könnte es durchaus, könnte nicht nur, es ist so, dass dieses Menschenbild in anderen Philosophietraditionen ein ganz anderes ist. Also wenn in afrikanischen, in Bantu-Sprachen, Bantu ist ja nur der Plural von Muntu, also in Bantu-Sprachen dieser Muntu-Begriff genommen wird, dann ist da nie nur an ein Individuum zu denken oder an ein individuelles Subjekt, sondern immer an einen Kontext in einem Kollektiv. Das Kollektiv oder ein bestimmtes Kollektiv scheint also das Primäre und nicht das Individuum. Nun, das nur als Überlegungspunkt gesagt jetzt, wenn es solche Fälle gibt und es gibt sie, die philosophisch interessante oder wichtige Punkte betreffen und solche Grundvorstellungen differieren, wie kann man dann vorgehen? Da kann man ja eigentlich nicht sagen, also egalitär, es ist egal, es ist gleichgültig, die Afrikaner sollen ihren Kollektivismus für richtig halten, wir halten den Individualismus für richtig und dann igeln wir uns jeweils in die Festung ein. Das wäre die Verweigerung des Diskurses und hätte nichts mehr mit Philosophie zu tun. Man kann auch nicht von vornherein sagen, das eine ist sicher richtig, das Individuum ist letztlich das einzig Wahre, denn auch die anderen Sichtweisen mit dem Kollektiv hat natürlich was von vornherein. Ich zum Beispiel spreche jetzt Deutsch und nehme an, dass Sie das alle verstehen. Ich habe diese Sprache nicht erfunden und niemand von Ihnen hat sie erfunden. Wir haben sie irgendwie, jede von uns, mitgekriegt und uns damit die Welt beschreibbar gemacht. Also wir haben immer, wenn wir uns noch so individuell verhalten, auch etwas Kollektives dahinter, jetzt mit dem Beispiel des Deutschen, ganz offensichtlich, aber auch sonst, etwas Kollektives. Wir erfinden nie alles individuell ganz von Null an, niemand tut das. Es ist das Kollektive mit Sicherheit nicht zu reduzieren bei einem Individuum. Und Hegel hat das mit diesem objektiven Geist auch zum Beispiel sehr genau beschrieben. Diese Sache, also fast afrikanisch in der Tradition gedacht, in diesem Punkt, nicht individuell, sondern kollektiv. Also wenn das der Fall ist, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wir können nicht das Erste einfach so behaupten, nur die eine Sicht des Menschen ist exklusiv richtig, wenn es mehrere gibt. Das Zweite, es sind alle gleich, können wir eigentlich auch nicht so stehen lassen, sondern müssten uns fragen nach einer möglichen Komplementarität. Und damit, heute bin ich sogar in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Also da besteht eine gewisse Hoffnung, dass ich den Punkt so fertig. Aber trotzdem, haben Sie dazu jetzt Fragen? Ich mache jetzt einen Abschied. Nein? Gut, vielleicht bleibt uns ja am Schluss heute noch ein bisschen Zeit für etwas wie einen Dialog oder so. Auch in dem Fall, dass wir von Komplementaritätsverhältnissen ausgehen zwischen Kulturen, wird bei jeder konkreten Begegnung, und wäre die noch so abstrakt und tolerant, wird bei jeder konkreten Begegnung jeder jede von sich selbst ausgehen, vom eigenen ausgehen. Also einen Zentrismus halte ich dafür in keiner Weise vermeidbar. Der ist nicht zu reduzieren. Sich selbst als Zentrum zu betrachten in dem Sinn, dass man von den eigenen Vorstellungen, Erfahrungen, Fragestellungen etc. ausgeht, wird bei jeder Begegnung notwendig sein. Drum möchte ich Ihnen jetzt vier Möglichkeiten von Kulturzentrismus umreißen. Vier Typen kultureller Zentrismen. Also was geschieht, wenn man anderen Kulturen sozusagen begegnet, wenn eine Kultur einer anderen begegnet? Wonach soll man sich halten oder könnte man sich halten? Huntington hat ja gewisse Empfehlungen gegeben, andere geben andere Empfehlungen. Ich mache das jetzt sehr abstrakt und ohne Beispiele. Es gibt eine Strategie, einer anderen Kultur zu begegnen, die darauf abzielt, diese anderen zu verändern oder zu lenken, wozu man natürlich selbst stärker sein muss als die anderen. Also das kann jeweils nur von einer stärkeren, mächtigeren Gesellschaft gedacht werden. Es gibt eine zweite Strategie, die nicht im Lenken wollen oder im Zivilisieren wollen besteht oder so etwas, sondern die darin bestünde, dass die eigene Lebensform, überzeugend gelebt oder überzeugend aktiviert wird, in der wiederum grundlegenden Überzeugung, dass sie für alle Menschen die attraktivste ist. Das ist eine zweite Strategie. Ich gehe noch ein bisschen mehr ins Detail. Eine dritte Strategie, die mit dem Egalitarismus eng zusammenhängt, würde sagen, ja, wenn man anderen Kulturen begegnet, ist das Beste, man lässt sie, wie sie sind. Also man kann eigentlich da nicht wirklich weder verstehen noch eingreifen, sondern eine menschenverträgliche Form des Isolierens ist eigentlich die angebrachte Verhaltensweise. Und es gibt denkbarerweise, diese drei Strategien sind sehr verbreitet, mindestens in politischen Diskursen, aber es gibt noch eine denkbare vierte Strategie, wobei ich nicht überzeugt bin, dass die in praktischen Verhaltensweisen sozusagen lückenlos durchführbar ist, aber theoretisch sehr wohl überzeugend sein kann und für die Philosophie durchaus attraktiv. Eine vierte Strategie würde darin bestehen, das eigene zu behaupten, aber in Interaktion mit dem anderen zu treten und nichts aus dieser Interaktion auszuschließen. Das heißt also, nichts als normal zu betrachten. Oder man auch sagen könnte, jede Normalität, jede gedachte Normalität, immer zu exotisieren, als exotisch, als möglicherweise für andere exotisch, aber auch für einen selbst exotisch zu betrachten. Das sind vier Strategien und ich benenne die jetzt. Die erste nenne ich expansiv. Also ein Zentrismus, der expansiv sich versteht. Ich würde ihn so kennzeichnen, dass von einer absoluten Gültigkeit und Richtigkeit der eigenen Anschauungen, Werte und Handlungsweisen ausgegangen wird und dass deren Verbreitung, um es mit dem Evangelisten Matthäus zu sagen, unter allen Völkern, das ist nämlich so ein expansiver Zentrismus angesprochen im Matthäus-Evangelium, und eine Verbreitung unter allen Völkern ohne Veränderung der Inhalte sei sowohl notwendig als auch möglich. sowas beruht auf der Idee, dass die Wahrheit über eine bestimmte Sache oder das Optimum in einer bestimmten Lebensform irgendwo bereits endgültig gegeben und darum sei und darum lediglich verbreitet werden müsse. Auf das Neue Testament in dem Punkt habe ich schon hingewiesen, oder mindestens auf das Matthäusevangelium, aber diese Idee findet sich in vielen Texten über die Notwendigkeit der Zivilisierung der nicht-europäischen Menschheit. Also in den sogenannten Zivilisationstheorien ist das sehr verbreitet eigentlich. Es gibt eine Moderne, das ist die europäische Moderne, es ist nicht letztlich alles geklärt, wie die sich entwickelt ist, hat oder entstanden ist, aber es gibt diese Moderne und die hat bestimmte Merkmale einer repräsentativen Staatsform, bestimmte Merkmale der Gewaltentrennung etc. im politischen Bereich und auch auf vielen anderen Bereichen kann man so etwas beschreiben, diese Moderne. Und nun, diese Moderne, ich habe es Ihnen einmal mit dem Beispiel von dem kleinen Poti, der im Wald ist und die Stadt, ja, das ist auch so ein zivilisatorischer, dort ist allerdings von der anderen Seite her, das ist quasi dann der zweite Fall. Aber jetzt, die Aufgabe besteht darin, diese zivilisatorische Moderne auf die ganze Welt auszuweiten und da wird sich nichts ändern an dieser Moderne. Zumindest die Hoffnung ist im Matthäusevangelium und geht hinaus und lehret alle Völker und so weiter. Dass da am Inhalt sich nichts ändert. Bei allen, in allen Fällen von religiösen Expansionen hat sich immer was geändert. Also es war immer illusorische Hoffnung, dass sich da nichts ändert im Hinausgehen zu den anderen. Und so ist es auch bei der Moderne und deren zivilisatorischen Impetus der Fall. Also das mag eine gewisse Einschränkung dann sein, aber im Prinzip, das Zentrum hat lediglich eine Aufgabe, eine Anstrengung, sich stets weiter auszudehnen und das jeweils andere schlussendlich zu beseitigen. Das ist ein monologischer Prozess. Ich habe ein schönes Bild in dem Text, den Sie herunterladen können, im PDF, und zwar farbig. Da sieht man das sehr schön. Ich zeichne das jetzt nur auf. Gedacht ist so, das sind wir, A, und da draußen sind B, C, D und so weiter. Verschiedene andere auch noch auf der Welt und die leben nach anderen Vorstellungen, nach anderen, haben ein anderes Weltbild etc. A ist aber zweifellos richtig und gültig in jeder Hinsicht und die Anstrengung besteht in lauter Pfeilen in alle Richtungen nach außen. Man kann sich das missionarisch oder entwicklungstheoretisch dann exemplifizieren, das ist ziemlich gleich. Alle Pfeile gehen nach außen, nichts kommt von außen herein und das gedachte Ergebnis ist dann ein großer Kreis und da ist immer noch A und nichts sonst. Also das, was die anderen gebracht haben, ist integriert in A. Vielleicht gibt es mehr Gewürze dann am Schluss in andere Arten zu kochen oder so als früher in Europa oder sonst wo. Das kann schon sein, aber sozusagen das Wichtige ist, hat sich auf die Welt globalisiert. Das ist die Idealvorstellung, das nenne ich expansiven Zentrismus. Eine zweite Strategie, sagte ich, die nenne ich integrativen Zentrismus. Ich würde auch sagen, es gibt Ausnahmen, aber der expansive Zentrismus ist schon in den europäischen Geschichtstheorien die Regel. Dass so etwas möglich sei, ist schon die Regel. Hingegen findet sich in chinesischen Staatsdiskursen schon der ganz alten Zeit diese Idee von einem integrativen Zentrismus häufiger. Oder ich bin überhaupt erst dort auf so etwas gestoßen. Also deswegen erzähle ich Ihnen auch, weswegen ich das so nenne. Das Beispiel. Ein konfuzianischer Philosoph namens Mencius auf Lateinisch, Menzi, drittes vorchristliches Jahrhundert, wird von einem Fürsten gefragt, was muss ich tun, will der König wissen, um die Weltherrschaft zu erlangen. Und er erwartet eine Antwort dergestalt, du musst die Steuern eintreiben, die Armee ausrüsten, solche Sachen. Aber Mencius sagt nichts dieser Art, sondern Mencius sagt, du musst gar nichts tun, um die Weltherrschaft zu erlangen. Als nur das, was du als König sowieso tun musst. Nämlich schauen, dass alle, die unter deiner Herrschaft leben, gerecht behandelt werden. Und wenn du das tust, dann werden alle unter deiner Herrschaft leben wollen und sie werden kommen von den Bergen und aus den Wüsten, so wie das Wasser, das ins Tal fließt. Du kannst sie nicht aufhalten. Und das war damals ein Versprechen, keine Drohung. Diese Zuwanderung sozusagen ins Königreich Wen wurde nicht als Drohung, sondern als Weg zur Weltherrschaft betrachtet. Das ist integrativer Zentrismus. Der geht auch von der Überzeugung einer objektiven Überlegenheit des eigenen aus, wobei aber angenommen wird, dass dessen Attraktivität als solche bereits ausreicht, um alles Fremde anzuziehen und einzuverleiben. Die Anstrengung des Zentrums ist genau umgekehrt. Es ist das zuzulassen, sozusagen, A ist hier und alles andere bleibt gleich eigentlich. Und draußen sind die Barbaren. Aber die Barbaren wollen alle hierher. Die wollen alle chinesisch werden. Also jetzt schreibe ich da statt A vielleicht doch besser. Mensch, das Ergebnis ist dasselbe. Auf der ganzen Welt ist dann auch A. Die Barbaren legen ab, freiwillig und ausnahmslos, was sie von der Normalität des Zentrums unterscheidet. Ich habe zeitweise auch in der Literatur verzweifelt nach Beispielen gesucht. Es gibt keinen reinen Fall, glaube ich, nicht einmal bei einigen der Ansprachen, die ich dafür disponiert gehalten habe, von dem vergangenen Präsidenten der USA, von George W. Bush, der hat teilweise solche Sachen, so einerseits auch expansive und aber auch so integrativen zentrismusartige Aussagen gemacht. Es gibt einen Way of Life, der für alle so attraktiv ist, dass es unverständlich ist, dass sie nicht eh schon das alle so wollen. Aber auch er hat immer gewisse Einschränkungen überlegt. Also so ganz idealtypisch gibt es nicht wirklich Beispiele, aber in die Richtung wird gedacht sozusagen. Und ich frage dann natürlich anschließend, sind das mögliche Denkweisen in der Philosophie für philosophische Auseinandersetzungen? Der dritte Typus, den nenne ich separativ, und das entspricht natürlich direkt diesem Egalitätskonzept, wie auch bei Huntington. Ein separativer oder multipler Zentrismus ist eine andere Strategie, eine dritte Strategie. Damit meine ich eine Haltung gegenüber differenten Kultur- und Gesellschaftsformen, wo keine Superiorität irgendeiner über irgendeine andere behauptet wird, zumindest nicht in der Theorie, bei Klaus eben das Beispiel noch der Rasse auch mitzudenken. In der europäischen Geistesgeschichte wird so eine These meistens mit Michel de Montaigne, mit Montaignes Reflexionen sozusagen anzusetzen sein. Montaigne, der darüber reflektiert, wie die Amerikaner und auch die europäischen Völkerschaften untereinander eigentlich, wie man sich damit abgeben kann. Dann Vico im 18. Jahrhundert, der Italiener Giambattista Vico und natürlich Johann Gottfried Herder. Im Multikulturalitätsdiskurs ist die These sehr attraktiv. Wenn man sie theoretisch rein denkt, die separativ-zentristische Strategie, dann handelt es sich um die Annahme wirklicher Gleichgültigkeit von differenten Weltbildern. Verfolgt man so etwas, dann führt das zu gegenseitigem Tolerieren und im guten oder besten Fall sogar zur Hochschätzung gegenseitig. Bei philosophischen, sagen wir, Großtraditionen ist man versucht, die indische hier als Beispiel zu nennen, im Unterschied zur chinesischen und auch zur okzidentalen, die indische, in der so etwas wie nicht nur das Tolerieren der verschiedenen Schulen, sondern auch die Hochschätzung untereinander, mit Ausnahme von dreien, nämlich dem Buddhismus, Chavaka und dem Jainismus, also diese drei nicht, aber die anderen Schulen sozusagen haben voneinander immer gewusst und sich nicht nur toleriert, sondern auch hochgeschätzt in einer gewissen Weise, so wie das in den Schulbildungen Europas nicht beschreibbar ist. Also, und sie haben auch immer wieder die Inder dazu dieses alte Wort aus dem Rigveda zitiert: Die Wahrheit ist eine, heißt es im Rigveda, die Weisen denken sie verschieden. Ja, also die eine Wahrheit kann niemand sagen, hat noch nie jemand gesagt, sie ist eine, aber die Weisen denken sie verschieden. Immer. Jeder anders. Und daraus, aus so, solchen Grund, sagen wir, Orientierungen wie diesem Rigveda-Text, der sehr früh kommentiert wurde in den Upanishaden, mag auch so etwas folgen wie ein gewisser Relativismus, der aber kein theoretischer sein. Epistemisch muss das nicht relativistisch, aber das führt jetzt zu weit, wenn ich dazu. Und außerdem müsste ich extemporieren immer. Aber theoretisch nur. In dieser Perspektive ist grundlegend die Annahme von Verschiedenheit und Vielheit, nicht von Homogenität und Einheit. Das ist aber, nach meinem Verständnis, doch auch wieder, mindestens für die Philosophie, mit einer Gefahr verbunden, nämlich die differenten Denkformen sind nicht mehr möglicher Gegenstand von Diskursen, sondern die jeweiligen Zentren in einer solchen Perspektive hätten die Aufgabe der Erhaltung ihrer jeweiligen Identität. Ja? Also separativer Zentrismus wären einfach viele Zentren, A, B, C etc. nebeneinander. Vielleicht denkt man sich auch noch so Striche durch, dass keine Begegnungen stattfinden. Nebeneinander und in jedem dieser Zentren könnten natürlich solche Prozesse der gegenseitigen Beeinflussung und Diskurse etc. stattfinden, aber untereinander nicht. Ist ideal?
Es ist nicht ideal.
Naja, es wird manchmal als ideal geschildert. Also die Zeitschrift Polylog habe ich Ihnen schon ein paar Mal genannt und jetzt sage ich, wir schieben seit, glaube ich, 4 oder 5 Nummern eine Nummer vor uns her, möglicherweise wird sie nächstes Jahr erscheinen, über Andalusien. Andalusien ist so ein Fall. Andalusien wurde im Multikulturalitätsdiskurs der 80er und 90er Jahre hochstilisiert, also ich habe für Andalusien auch geschwärmt. Ehrlich, man muss eigentlich schwärmen, glaube ich, nach wie vor. Sie halten es nicht einmal für eine Jugendverirrung oder so. Also es war auch nicht mehr so jung. Aber man muss einfach schwärmen, wenn man liest oder hört, oder wenn man liest, dass ein und dasselbe Sakralgebäude nicht für eine Übergangszeit, sondern für Jahrhunderte am Freitag die Moschee, am Samstag, also ein und dasselbe Gebäude, am Samstag die Synagoge und am Sonntag die christliche Kirche war in Toledo. Ja, das, und wenn das keine Übergangs- und keine Armutsperiode war, und das war es nicht, sondern es war eine Periode der, sagen wir, Drittel-Drittel-Drittel-Bevölkerung damals in Toledo, also die drei Religionsgemeinschaften waren ziemlich gleich, stark, quantitativ, dann ist das auch also fast unvorstellbar. Also beim Stephansdom nicht zu denken. Und das war vergleichbar, dieses Gebäude. Nicht irgendwo als ein Hinterhof-Ding, was man von außen nicht erkennt oder so. Solche Dinge gab es in Andalusien. Und es gab die jüdischen Dichter, die an arabischer Schrift und sogar in arabischer Sprache ihre Liebesgedichte und mystischen Texte verfasst haben. Das gab es. Und es gab die Christlichen, die das auch in arabischer Sprache erzählen, die Araber, die das wiederum... Also, aber in Andalusien gab es natürlich auch die Religionspolizei dreimal. Also die Konversion zwischen den Konfessionen, da waren so Striche. Und dafür gibt es auch genug Zeugnisse. Also da gab es auch die Festungen und so weiter. Wie gesagt, die Zeitschrift Polylog, wir schieben dieses Andalusien-Heft jetzt schon länger vor uns her. Es wird vielleicht nächstes Jahr erscheinen, ich weiß nicht genau, ob das Bild, es wird ein neues Andalusien-Bild, ein bisschen Neues bringen. Aber Andalusien ist so ein Ding, so ein Fall, den man nicht übergehen darf, wobei ich aber auch denke, man darf ihn nicht zu sehr idealisieren. Sie haben gesagt, fatal. Ja, ich sage es auch. Vierter Typ, ich habe gesagt, es sind vier und jetzt muss ich mich konzentrieren. Den vierten Typus nenne ich tentativ. Ich schreibe ihn jetzt hier herüber, weil er wirklich was anderes ist. Ein tentativer Zentrismus wäre immer noch ein Zentrismus. Man geht vom eigenen aus, aber es ist notwendig, die eigene Überzeugung zu äußern oder zu vertreten, um die Überzeugung der anderen überhaupt zu verstehen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Es könnte sein, in gewissen Fällen, glaube ich, ist es auch so, dass ich meiner eigenen Überzeugung quasi subjektiv absolut gewiss sein muss, um zu verstehen, dass jemand anderer eine andere Überzeugung hat. Also Ramadan Mal, den ich schon einmal genannt habe, oder letztes Mal auch genannt habe, Ramadan Mal hat mir dafür ein Beispiel gegeben, für diese Idee. Er sagt, ich verstehe, wenn jemand sagt, meine Mutter ist die Beste, dann verstehe ich das eigentlich nur, wenn ich auch etwas dieser Art sagen kann. Ja? Entweder ich sage direkt auch, meine Mutter ist die Beste und dann streiten wir gar nicht. Also ich kann ohne praktischen Widerspruch in einem Gespräch können beide sagen, deren Mutter sei die Beste. Sie müssen nicht dann streiten, sie wissen dann, was der andere meint. Und sie können jetzt für die Mutter einsetzen ganz unterschiedliche Dinge wie Sprache, Religion, Kultur, was auch immer. Also das kann man denken. Es kann natürlich sein, dass der eine nicht irgendetwas zur Religion sagen will oder zur Mutter. Es gibt ja auch gebrochene Mutter-Sohn- oder Kind-Beziehungen. Es muss ja nicht sein, dass jemand dieses überhaupt sagen kann. Ja, aber irgendetwas dieser Art muss man sagen können, um zu verstehen, was der andere über etwas anderes meint. So. Und dann will man nicht nur verstehen, sondern da will man eigentlich mehr bei Streitfragen. Also tentativer Zentrismus wäre dann so ein komplexes Gebilde. Ich habe es auch im Manuskript farbig, wo es viele, viele Zentren gibt, A, B, C, die aber miteinander in irgendwelchem Austausch stehen und auch interne Debatten und der Austausch, ich mache es jetzt nur mit rein, kann offen sein und gegenseitig oder vielfältig und so weiter.
Also müsste man viel mehr zeichnen und dann müsste man auch sich das genauer überlegen. Also tentativ nenne ich das deswegen, tentativ heißt versuchsweise. Ich wollte nicht das eigentlich besser passende Wort provisorisch verwenden, was im Deutschen schon verwendbar wäre, das Wort provisorisch, aber nicht, wenn man aus Wien kommt. Also das ist einfach die österreichische Verwendung des Wortes provisorisch, geht in eine falsche, in eine hierfür nicht geeignete Richtung, weil das schon auch manchmal ein Ende haben soll, manchmal zu Ergebnissen führen soll, während das österreichische Provisorium ja bekanntlich kein Provisorium ist, sondern definitiv das Stabilste, was man sich erwarten darf. So, und jetzt komme ich zum wirklich letzten Punkt. Und den geht es mir eigentlich die ganze Zeit. Und den lese ich nur mehr. Nehmen wir an, es gibt in einer philosophischen Frage, das muss ich da noch einmal zeichnen, in einer irgendeiner philosophischen Frage vier differente Traditionen. Wir nennen sie A, B, C und D. C und D. Dann haben wir die ersten beiden Strategien, die ich da skizziert habe, die sind gleich in folgender Hinsicht. A wird als eindeutig und unwiderleglich gültig oder wahr angesetzt. Und wenn dann zu B, C und D Beziehungen sind, dann gehen die alle inhaltlich von A aus, auch bei der integrativen und gehen möglicherweise in alle Richtungen. Das nenne ich einen Monolog, einen kulturell gesehen einen Monolog. Eine Art von Monolog. Alle Pfeile gehen nach außen von A, es gibt keine Gegenwirkung, das habe ich auch bei den Zentrismentypen, bei den ersten beiden vorhin schon betont, es findet sozusagen, die anderen geben alles auf. Und das ist schon einmal historisch natürlich vollkommen illusorisch. So etwas gibt es nicht, auch gerade nicht, wenn es sich um philosophische Interaktionen, theoretische Interaktionen handelt. Und es ist sicher auch illusorisch in einer zweiten Hinsicht, dass ich jetzt alle Pfeile gleich stark gezeichnet habe. Die werden sicher verschieden sein. Immer ist das Interesse an dem einen stärker als an dem anderen, etc. Also, aber was hat so eine monologische Auffassung für eine Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass die Position A konkurrenzlos wahr und gültig ist, für alle. Ist die Idee praktikabel? Ich meine nicht. Erstens wird verkannt, dass bei jedem kulturellen Einfluss Gegenwirkungen entstehen, die die beeinflussende Kultur wesentlich verändern. Zweitens muss in so einem Modell immer angenommen werden, dass A, B, C und D homogene Gebilde sind. Also distinkt, so wie auch im Separativen, homogene, distinkte Gebilde. Und das ist eine unrealistische Annahme, wenn es sich um Kulturen handelt. Drittens, es kann bei einem solchen Ideal sozusagen, ein Zentrum wirkt auf alle gleicherweise ein und überzeugt die anderen, bei einem solchen Idealvorstellung kann nicht sicher angenommen werden, dass das wirklich dann allgemein gültig ist. Also B, C und D können nachgeben, was zum Beispiel die Idee der Menschenrechte betrifft, aus unterschiedlichen Gründen können die nachgeben. Aus Gründen, die gar nichts mit einem Argument zu tun haben oder mit Einsicht zu tun haben, sondern aus Gründen von Sanktionen oder wirtschaftlichen Erwägungen und so weiter. Wie es auch bei Individuen solche nicht sagen wir, theoretisch relevante Faktoren gibt, etwas zuzustimmen. Ein Monolog ist also aus verschiedenen Gründen, sagen wir, ein kultureller Monolog, verschiedenen Gründen philosophisch nicht überzeugend. Wie steht es mit Dialog? Also den Dialog zeichne ich dann einfach so. A steht im Dialog mit B. Ja? Das heißt, der Einfluss, der argumentative Einfluss ist gegenseitig. Die Voraussetzung hier ist mehr als ein Tolerieren. Sie treten in Interaktion, das soll der gegenläufige Pfeil zeigen. Es ist ein Interesse an dem anderen und es ist gleichzeitig ein Sich-Aussetzen dem anderen gegenüber. Das Ziel könnte eine Synthese sein oder jedenfalls etwas Neues von so einem Prozess. Etwas Neues, was A nicht allein und B nicht allein erreichen, sondern eine Art von, das Wort verwende ich auch an der Stelle nicht sehr gern, aber es gibt kein besseres, von Akkulturation. Aber Sie müssen an eine Akkulturation denken, in der beide sich verändern. Das ist nämlich meistens nicht, wenn man von Akkulturation, das Wort wird sehr häufig so verwendet, dass nur eine Seite sich verändern soll und sich anpassen. Das heißt aber eigentlich Assimilation. Akkulturation ist ein gutes Wort von der Bildung her, aber es hat eigentlich eine Gegenseitigkeit in der Grundbedeutung. Praktikabel, ist so etwas praktikabel, ein Dialog? Ja, soweit es sich um gegenseitige Information handelt, sicherlich. Aber da kann man auch schon im Zweifel sein, ob wirklich die genaue, sagen wir, die Gegenseitigkeit auch immer wirklich eingehalten wird. Ich lasse den Zweifel dahingestellt und weite das Ganze aus und sage, ja, das was im Dialog, dia heißt zwischen auf Griechisch, heißt einfach nur zwischen. Aber wenn wir in europäischen modernen Sprachen das Wort Dialog oder so verwenden, dann denken wir sehr oft an zwei. Was auf Griechisch Dua heißt. Dio. Dio. So. Heißt. Ja. Heißt. Und deswegen verwende ich das Wort nicht das Wort Dialog zur Bezeichnung dessen, was sozusagen in so problematischen Fällen, wo halt mehrere Traditionen bei diesem Separativen relevant sind, sondern das Wort Polylog. Polylog für viele oder mehr als zwei dialogische Prozesse. Also hätten wir jetzt da C und D, so wie oben, dann würde das in der Zeichnung, in der Idealzeichnung so aussehen, dass alle an allen gleicherweise interessiert sind und gleicherweise auch einander kritisieren. Und das ist nicht denkbar. Es ist nicht denkbar, in der Praxis, da müssen Sie sich nur einmal im privaten Bereich irgendwie überlegen, ob das ginge, zu viert, immer alle. Vorlesungen wäre sowieso unmöglich, ja, gar nicht daran zu denken. Auch in der Philosophie ist es rein gedacht nicht möglich, so ein polylogisches Herangehen. Aber theoretisch die einzige Hoffnung, oder nicht die einzige Hoffnung, sondern zwingend eigentlich. Es gibt keine Alternative, denke ich, als in eine solche Richtung Verfahren zu entwickeln. In eine tatsächlich dialogisch-polylogische Richtung Verfahren zu entwickeln. Sonst wird man aus dieser Art von Zentrismen nie herauskommen. Für diese Verfahren habe ich immer wieder zwei Minimalregeln in meinen Texten formuliert, die auch immer wieder scharf von anderen Leuten zurückgewiesen werden. Und weil jetzt der Weihnachtsfriede vor uns steht, sage ich es Ihnen, diese Minimalregeln, so dass Sie sie zurückweisen können, meine ich, friedensmäßig. Ich habe eine negative Minimalregel, die in die Richtung eines solchen Polylogs geht, und die schlage ich Ihnen jetzt einmal vor. Die würde lauten: Halte keine philosophische These für gut begründet, an deren Zustandekommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Also, um so ein bisschen abzuschwächen, sage ich gleich, ich meine das nicht als Wahrheitskriterium. Also es ist nicht etwas, glaube nicht, dass man sagen kann, es ist etwas wahr, dann, wenn möglichst viele Kulturen das vertreten. Ist Multiculturalism bad for women, ist zum Beispiel eine Warnung in dieser Richtung. Ja, aber als Neugierdsregel. Also frag nach, wie denken eigentlich andere? Das halte ich schon für möglich und auch meistens sehr fruchtbar. Und positiv würde die gleiche Regel lauten: Suche wo immer möglich nach transkulturellen Überlappungen von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als nur einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind. Jetzt bin ich zwar auf den Punkt fertig geworden mit meinem Text, habe ihn aber überhaupt keinerlei Chance mehr gelassen für auch nur den Ansatz eines Dialogs. Trotzdem, schöne Ferien und alles Gute.